Dann fangen wir mal an. Ich hatte gestern noch auf meiner Webseite geschrieben, dass ich heute Morgen kurz Vorlesungen machen will. Das war wahrscheinlich für die meisten zu spät, weil sie sicher nicht mehr abends speziell auf meine Seite nochmal gucken. Aber ich habe mir das auch erst gestern Abend überlegt, weil ich geguckt habe, was mache ich von den Übungen her. Und da wir das mit den Threads schon letztes Mal hatten, müssen jetzt in den Übungsaufgaben Sachen zum nächsten Thema kommen. Und deswegen muss ich einen Teil vorziehen. Also wir sind ja beim Thema Interrupts und hatten schon allgemein darüber gesprochen, dass es also verschiedene Arten von Interrupts gibt, klassischerweise halt die Hardware-Interrupts, dass aber auch sowas wie Versuche, irgendwelche Betriebssystemfunktionen zu nutzen, dass wir die auch über was Interrupt-artiges machen, was wir System Calls nennen. Und System Calls oder Software-Interrupts, das sollen jetzt mal austauschbare Begriffe sein. Da möchte ich jetzt einfach einen kurzen Block von vielleicht 10, 15 Minuten oder so zu machen. Und da sind Sie dann vorbereitet darauf, dass Sie die Übungsaufgaben von heute bearbeiten können. Ja, also was ist ein System Call? Grundsätzlich haben wir ja das Problem, wenn wir irgendwas machen wollen, wo Privilegien für notwendig sind, das heißt zum Beispiel in Speicherbereiche reingucken, die nicht einem Prozess gehören, sondern die dem Kernel, dem Betriebssystemkern, also dem eigentlichen System gehören, das muss irgendwie ermöglicht werden. Aber ein Prozess hat grundsätzlich nicht das Recht, sowas zu tun. Ja, wenn Sie sich das vorstellen, aus Sicht von einem Prozess ist eigentlich der Speicher irgendwie so aufgebaut. Wir haben jetzt Speicherverwaltung noch nicht gehabt, aber das Grundsätzliche, es gibt hier unten einen Bereich, der gehört praktisch dem Prozess. Da kann er seine eigenen Daten reinschreiben, Speicher anfordern und so weiter, irgendwelche Dinge tun. Und dann gibt es hier oben einen Bereich, der gehört dem Betriebssystem. Und wenn Sie versuchen, zum Beispiel von hier unten aus, einfach aus dem laufenden Prozess heraus, irgendwas hier oben zu lesen, Sie können die Adresse können Sie angeben, ja, für irgendwas da oben. Das können Sie in ein Register reinschreiben und sagen, gib mir den Inhalt. Aber das wird abgelehnt werden, weil Sie Speicherschutzmechanismen haben, die verhindern, dass Sie im Betriebssystembereich irgendwas lesen oder gar schreiben. Und das heißt, wenn ich da irgendwas machen will, dann muss ich also in einen privilegierten Modus wechseln, ja, und das machen wir über System Calls. Und das werden wir jetzt für alle Dinge benutzen, die irgendwie sich einem Prozess nicht direkt erschließen. Also klassisch ist immer irgendwas aus einer Datei lesen, ja, in eine Datei reinschreiben, solche Geschichten. Das sind alles Sachen, die benötigen irgendwie die Hilfe des Betriebssystems und wir nutzen das, indem wir einen sogenannten System Call machen. Und in dem Moment, wo das passiert, so ein System Call, wie das genau abläuft, das zeige ich Ihnen gleich noch, dann wird praktisch umgeschaltet von dem normalen User-Modus oder sowas in einen Kernel-Modus und dann ist auf einmal dieser ganze Bereich hier sichtbar. Ja, dann kommen wir in das, ich glaube, das hatten wir schon auf irgendeiner Folie letztes Mal, kommen wir in diesen Prozesskontext rein, wo man alles sehen kann. Oben den Bereich und unten den Bereich. Und dann kann praktisch das Betriebssystem zum Beispiel irgendwas mit einer Datei machen, da irgendwelche Sachen rauslesen. Ja, das Zeug landet dann erstmal hier oben in dem Kernelspeicher und kann dann aber nach unten kopiert werden. Und dann kommt man irgendwann aus diesem System Call zurück. Verliert damit wieder die besonderen Privilegien, die man erworben hatte über den System Call. Aber jetzt stehen die gesuchten Werte halt unten im Prozessspeicher drin und dann kann man sie einfach ganz normal da rauslesen. Und häufig macht man das eben, indem man sowas wie ein Software-Interrupt oder auch Trap hat. Und das ist im Prinzip nur eine andere Variante von Interrupt, wie wir das bei Hardware-Interrupts auch schon gesehen haben. Es führt nämlich zu einer Unterbrechung. Es wird praktisch auch eine Interrupt-Behandlungsroutine aufgerufen, genau wie bei einem Hardware-Interrupt. Der Unterschied ist, dass das, was wir hier machen, eine synchrone Operation ist. Ja, ich hatte ja, als ich angefangen habe, über Interrupts zu sprechen, bei den Hardware-Interrupts gesagt, das ist asynchron und habe versucht, so ein bisschen zu beschreiben, dass man eben nicht weiß, wann so ein Hardware-Interrupt auftritt. Ja, dieses Problem stellt sich bei einem Software-Interrupt nicht, denn das sind immer Sie, also Ihr Prozess, der einen solchen Software-Interrupt auslöst. Und das Ganze funktioniert einfach so, dass man typischerweise in irgendein vordefiniertes Register eine bestimmte Nummer reinschreibt. Ja, Sie sehen auf der nächsten Folie sehen Sie eine Reihe von Funktionsnamen, die wir teilweise auch schon benutzt haben. Also hier zum Beispiel Exit und Fork, Read, Write, Open, Close. Also dieses Read, Write, Open, Close hatten wir jetzt noch nicht. Das kommt auf den nächsten Folien. Aber können Sie sich vorstellen, das ist was, um mit Dateien zu arbeiten. Und dieses Exit und Fork, das haben wir schon bei Prozessen behandelt. Und das heißt, wenn Sie einen Fork machen wollen in einem C-Programm, dann wird das übersetzt in der Form, dass man guckt, Fork, welche Nummer hat das? Das hat die Nummer 2, also muss ich einen System Call Nummer 2 durchführen. Und dann wird das Programm praktisch ein bestimmtes Register mit dem Inhalt 2 füllen und dann eine spezielle Instruktion ausführen, die diesen Software Interrupt auslöst. Das ist typischerweise ein Int 0x80. Also das ist einfach, Int ist so ein spezieller Interrupt-Befehl auf der Intel-Plattform und 0x80 ist eine spezielle Interrupt-Nummer und darüber ist klar, das soll ein Software-Interrupt sein. Ja, diese Liste mit den Nummern, das ist jetzt nichts, was man irgendwie auswendig lernen muss oder so. Das wäre ziemlich absurd, weil die Liste ist auch unvollständig. Die geht jetzt hier bis 37 auf der Folie. Tatsächlich geht die bis, keine Ahnung, 380 oder sowas. Und die meisten davon sind auch eher esoterisch und braucht man eigentlich fast nie. Also die wichtigsten Sachen passieren relativ weit vorne. Aber Sie sehen, da sind eine ganze Reihe von Dingen, die man so als Systemfunktionen betrachten könnte drin. Was haben wir hier zum Beispiel? Hier gibt es ein GetUID. Ja, damit kann ein Prozess rausfinden, unter welcher User-ID er läuft. Irgendwo muss auch GetPID sein. Da oben die 20. Das gibt mir die Prozess-ID zurück. Was ich jetzt nicht hier drauf sehe, ist GetParentProcessID. Das ist dann wahrscheinlich noch weiter hinten unter der 37. Muss da aber auch irgendwo sein. Okay, und wie läuft das Ganze jetzt ab, wenn man so einen System Call macht? Wir wollen uns das mal von der normalen Ebene aus angucken. Wenn Sie in C schon mal programmiert haben und da mit Dateien gearbeitet haben, dann werden Sie vielleicht diese Funktionen kennen, die mit F anfangen. F open, F close, um Dateien zu öffnen und zu schließen. F read, F write, um da irgendwas reinzuschreiben. Das ist schon fast objektorientiert, weil wenn Sie fopen machen, dann kriegen Sie ein Handle zurück und dieses Handle können Sie dann in den anderen Funktionen verwenden, um auf die spezielle geöffnete Datei zuzugreifen. Das ist eine Abstraktionsschicht für Dateien, die von einer Bibliothek zur Verfügung gestellt wird. Eine von diesen Standard-Libraries, die beim C-Compiler mit dabei sind. Und das ist noch nicht das, was wirklich nachher den System Call macht, sondern es gibt außerdem, außer diesem F-Read, gibt es auch noch eine Funktion Read. Also diese ganzen F-Open, F-Close, F-Read, F-Write, die gibt es auch alle ohne F und dann haben die eine komplett andere Syntax. Und in der Regel benutzt man nur die ganz oben, weil die etwas einfacher zu benutzen sind. Sie können zum Beispiel, um eine Datei zum Lesen zu öffnen, können Sie bei fopen einfach den Dateinamen und dann als String die Zugriffsrechte, also ein R für zum Lesen öffnen, reinschreiben. Während Sie bei read einen numerischen Wert für den Modus angeben müssen. Also im Endeffekt sowas wie 012, um zu sagen, ich will die Datei zum Lesen öffnen. Es gibt dann irgendwo definierte Konstanten, die man da typischerweise reinschreibt, das sehen wir nachher noch. Aber meistens geht man eben nicht direkt über diese etwas näher am System liegenden Open-, Read- und Write-Funktionen, sondern man benutzt diese mit dem F davor, die etwas leichter zu verwenden sind. Und was jetzt passiert, wenn Sie also, wir nehmen jetzt hier in dem Beispiel an, dass Sie eine Datei schon geöffnet haben mit fopen und dass Sie jetzt ein fread machen. Und was jetzt passiert, ist Folgendes. Das fread, das ist einfach nur eine Bibliotheksfunktion. Die ist also mit Ihrem Programm zusammen gelinkt worden, wahrscheinlich dynamisch. Also beim Start des Programms wurde die Bibliothek auch in den Speicher geladen und die ganzen Adressen und so wurden passend gemacht. Und das fread, das wird halt Ihre Argumente irgendwie auswerten, da steht halt was drin, irgendein Puffer, wo die Sachen reingeschrieben werden sollen und wie viel Bytes Sie lesen wollen. Und das wird letzten Endes dann umgerechnet in Argumente für read. Und dieses read, das ist jetzt einfach nur ein normaler Funktionsaufruf, der in dieser Bibliothek stattfindet. Also da passiert noch nichts Spannendes, das ist alles ganz normales User-Mode-Programm. Ja, es wird halt ein Jump-to-Subroutine gemacht in diese Unterfunktion rein. Und jetzt sind wir in der Bibliotheksfunktion read drin. Und die hat jetzt wirklich den Code drin, um so einen System Call auszuführen. Das heißt, die wertet auch wieder, wenn in die Funktion reingesprungen wird, wertet erstmal aus, was habe ich für Argumente und so weiter. Und dann passiert diese Geschichte. Jetzt müsste man wieder gucken, was hat Read für eine Nummer? Read hat die Nummer 3. Ja, das heißt, der System Call wird vorbereitet. Es werden entweder irgendwelche Register mit Argumenten praktisch gefüllt oder es wird auf den Stack werden die Argumente draufgeschrieben. Das hängt von der Architektur ab. Und dann wird noch diese Nummer 3 oder was habe ich gesagt? Ja, Read ist 3. Die 3 wird in das spezielle Register reingeschrieben, was halt beim System Call erwartet wird. Und dann wird ein Int 0x80 gemacht, was einfach jetzt das Kommando ist, was ein System Call bewirkt. Und in dem Moment, wo dieser Int ausgeführt wird, schaltet das System in den Kernel-Modus praktisch. Ja, das heißt, von dem Augenblick an arbeitet das Programm privilegiert. Und wenn wir hier wieder dieses Speicherabbild sehen, in dem Moment klappt das hier oben auf und wir sehen auch oben diesen Kernel-Teil. Und wir sind auch hier irgendwo drin, hier oben, weil da nämlich auch der Interrupt-Händler liegt, der praktisch jetzt für diesen System Call zuständig ist. Ja, durch dieses Int 0x80 wird in einen generischen Interrupt-Händler reingesprungen, der praktisch dafür zuständig ist, irgendwelche System Calls zu bearbeiten. Und das Erste, was der macht, ist, der guckt in dieses Register rein, wo wir die System Call-Nummer reingeschrieben haben, und dann macht er halt eine Fallunterscheidung. Ja, der guckt einfach, was ist da drin, und wenn es eine 3 ist, dann sagt er eben, okay, dann springe ich jetzt in die Routine, die eben ein Read machen soll. Ja, und wenn es irgendwas anderes ist, wenn es eine 2 ist, dann springt er halt in die Routine für Fork und so weiter. Ja, das heißt, wenn Sie einen neuen System Call irgendwie dem Betriebssystem hinzufügen wollen, dann müssen Sie einfach in diesen generischen Interrupt-Händler reingucken, wo diese Fallunterscheidung ist, und da noch eine zusätzliche Variante einbauen und halt eine Funktion schreiben, die Ihren System Call macht. Ich werde jetzt sowas nicht im Rahmen der Übung machen, aber wenn man viel mehr Zeit hat, dann kann man zum Beispiel mit Linux schön so eine Übung machen, dass man irgend so einen Nonsense-System Call implementiert, der nichts macht und einfach nur ins System Log reinschreibt, ja, ich bin ausgeführt worden oder so. Und dann können Sie halt später dann in einem normalen Anwendungsprogramm diesen absurden System Call machen, der dann eben genau diese Wirkung hat, ja, dass im Kernel-Log irgendwo steht, ich bin gelaufen, sowas in der Art. Ja, also es ist ganz hübsch, aber dafür muss man halt dann eine ganze Menge Zeug neu kompilieren in der virtuellen Maschine und so, da haben wir die Zeit nicht für. Okay, jetzt sind wir also in dieser Behandlung, ja, von diesem Software-Interrupt sind schon in diese Funktion reingesprungen, die sich praktisch speziell um den Read-System-Call kümmert. Wir laufen im Kernel-Modus. Was jetzt passiert ist, wir sind jetzt im I/O-Subsystem, also weil es ja darum geht, irgendwie was von der Platte zu lesen. Und jetzt passiert natürlich eine Menge Zeug. Es muss geguckt werden, auf welche Art von Daten Träger wird eigentlich zugegriffen. Ja, also es muss irgendwie festgestellt werden, ist es Festplatte oder sonst was, ja, ein USB-Stick oder ein DVD-Laufwerk. Jedenfalls irgendwann landet man an der richtigen Stelle, hat dann auch die Information darüber, wie so die ganzen Metadaten und die Dateisystemstruktur aussieht. Und was ja letzten Endes passiert ist, dass irgendwie einfach ein Block Daten von irgendeinem Gerät gelesen wird. Und das ist irgendeine Hardware-Instruktion. Also da wird über irgendwelche Out-Befehle wird einfach direkt irgendein Hardware-Baustein angesteuert mit passenden Argumenten. Und das ist eine privilegierte Operation, die jetzt aber okay ist, denn wir sind ja im Kernel-Mode. Wenn Sie diesen Out-Befehl verwenden würden in Ihrem normalen Programm, dann würde das, also ohne vorher diese System-Call-Geschichte zu machen, dann würde Ihr Programm einfach abgebrochen werden an der Stelle, weil ein Out dürfen Sie nicht machen. Ja, es gibt so In- und Out-Befehle, die praktisch direkt mit angeschlossener Peripherie irgendwie sprechen können im Assembler, und die dürfen Sie einfach nicht verwenden als normaler Prozess. Aber dadurch, dass wir im Kernel-Modus sind und das Ganze ja praktisch innerhalb von diesem Treiber jetzt läuft, passt das. Dann, in dem Moment, wo Sie dieses Out raushauen, blockiert Ihr Prozess. Ja, weil das ist eine I/O-Operation, und da wissen wir schon, wenn wir sowas initialisieren, dann wird die Anwendung praktisch schlafen gelegt, um irgendwann, wenn das Ganze fertig ist, wieder aktiviert zu werden. Ja, also der ist dann blockiert. obwohl er noch in diesem Kernel-Mode ist. Also der Zustand ist, wir haben noch den vollen Zugriff auf den ganzen Speicher sozusagen, auf den Kernel-Teil und auf den Prozessteil. Und ja, jetzt legt sich die Anwendung halt schlafen, ist blockiert. Im Hintergrund findet jetzt irgendwann diese Bearbeitung, also Zugriff auf die Platte, statt über DMA, Transfer von dem Zeug in den Speicher rein. Das läuft ja alles asynchron. Ja, während der Zeit arbeiten andere Prozesse. Und irgendwann sind die Daten dann da. Und dann löst die Hardware, in dem Fall der Plattencontroller, löst jetzt einen echten Hardware-Interrupt aus. Jetzt passiert das, wo wir in der letzten Vorlesung darüber gesprochen haben. Durch den Hardware-Interrupt wird, was auch immer gerade an Prozess läuft, wird unterbrochen. Ja, man springt in den richtigen Interrupt-Händler rein. Dieses System ISR, was hier steht, und ISR steht für Interrupt Service Routine, also Interrupt Händler oder Interrupt Behandlungsroutine, ja, wenn Sie ein ganz langes Wort dafür haben wollen. Und gut, das müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen, vor allem, weil wir, glaube ich, diese Tasklet-Geschichte noch nicht hatten. Das kommt erst heute, also gleich in der Vorlesung. Jedenfalls wird der Interrupt irgendwie abgearbeitet. Und wenn das fertig ist, dann wird dieser schlafende Prozess aufgeweckt. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Prozess, der den Software-Interrupt ausgelöst hat. Und dann liegen praktisch dem Gerätetreiber, der hier den Aufruf gemacht hat und gesagt hat, gib mir die Daten von der Platte, dem liegen jetzt diese Informationen vor. Und jetzt müssen wir nur noch durch diese ganzen Aufrufe praktisch wieder zurück nach oben laufen. In die Programmebene rein, wo sie ganz oben den F-Read gemacht haben. Da finden dann jeweils irgendwelche Konversionen statt. Also es ist zum Beispiel so, dass in dem F-Read, da können Sie sowas sagen wie, ich will 10 Bytes aus der Datei lesen. Ja, aber hier unten in dem Gerätetreiber, da können Sie nicht sagen, gib mir 10 Bytes von der Platte, sondern der Gerätetreiber, der kann sowas wie, gib mir einen Block. Ja, das heißt, der wird einen Block von der Platte lesen und irgendwo auf dem Weg zurück nach oben muss dann halt ein Teil weggeschmissen werden, ja, damit nur 10 Bytes wirklich zurückgegeben werden. Und zunächst mal wird hier durch die verschiedenen Schichten noch im Kernel irgendwie zurückgesprungen und dann sind wir an der Stelle, wo praktisch dieser Software-Interrupt-Behandlungsroutine, ja, wo die zurückkehrt. Und die macht es, die macht kein normales Return from Subroutine, sondern die macht dann auch einen Return from Interrupt. Da hatten wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass so ein Interrupt-Händler nicht einfach ein normales Return machen kann, weil der kein normales Unterprogramm ist, sondern der wird ja durch einen Interrupt gestartet und deswegen muss der auch mit einem RETI, Return from Interrupt, immer zurückkehren. Und das macht der Software-Interrupt-Händler genauso. Ja, also in dem Punkt unterscheiden die sich nicht, der macht auch ein RETI und dann ist klar, dass es praktisch in dem Prozess, der den Interrupt ausgelöst hat, dass es da weitergehen kann. Ja? Und dadurch wechselt dann auch der Prozess wieder zurück in den normalen User-Kontext. Das heißt, hier dieser Kernel-Teil, der wird jetzt wieder ausgeblendet, weil im Rahmen von diesem Rücksprung hier praktisch vorher die gelesenen Daten von hier oben nach da unten kopiert wurden. Ja? Und dadurch, nachdem die Daten dann kopiert sind und jetzt praktisch in dem Prozessspeicher hier unten drin sind, dann kann man sagen, jetzt brauche ich meine Privilegien nicht mehr, jetzt gehe ich zurück. Ist das so ein bisschen klar geworden, wie diese Software-Interrupts arbeiten, wie man darüber halt Kernel-Mechanismen nutzen kann in normaler Software? Ja. Warum macht man das so umständlich? Und springt nicht einfach direkt in die entsprechende Funktion im Kernel rein? Also ich habe ja, irgendwo wird ja hier diese über den generischen Interrupt, also Software-Interrupt-Händler, der dann sucht anhand der System-Call-Nummer, welche Funktion jetzt genutzt werden muss, die heißt wahrscheinlich auch Read mit irgendwas davor. Warum springt man da nicht direkt rein, wenn man was lesen will?
Ja, deswegen, damit diese strikte Trennung zwischen User und Kernel aufrechterhalten wird, dass nicht jeder da im Kernel rumfuschen kann.
Ja. Genau, also ich kann da einfach nicht reinspringen. Ich kann vielleicht rausfinden, wenn ich Root-Rechte habe, kann man ja sehr vieles machen, kann vielleicht rausfinden, an welcher Adresse diese Einsprungsstelle für die Read-Funktion ist und ich könnte vielleicht sogar die Parameter alle richtig vorbereiten, um da reinzuspringen. Aber wenn ich aus dem normalen Programm heraus, selbst wenn das mit, in Anführungszeichen, Root-Rechten auf einer Linux-Maschine läuft, Wenn ich hier sage, jump nach da, das geht einfach nicht. Und vor allem, selbst wenn es gehen würde, hätte ich ein Problem, weil diese Routine, die sagt am Ende return from interrupt. Und wenn ich dieses Kommando benutze und gar nicht gerade in einer Interrupt-Behandlung bin, dann weiß ich gar nicht, was passiert. Also es geht nicht gut. Ja, Sie können aus einer normalen Unterroutine können Sie nicht mit einem Return from Interrupt zurückspringen, genauso wie Sie aus einem Interrupt-Händler nicht mit Return from Subroutine zurückspringen können. Das muss immer zusammenpassen. Ja, das heißt, wenn man das wollte, dass man direkt in den Kernel reinspringen kann, dann müsste man diese Trennung aufheben, dass also jeder Prozess immer den kompletten Kernel im Zugriff hat, dann würde der praktisch ständig im Kernel-Mode laufen. Ja, und dann hat man überhaupt keine Schutzmechanismen mehr. Okay, dann kommt jetzt nur ein ganz kurzer Überblick. Das ist im Wesentlichen dann das, wo Sie sich gleich in den Aufgaben mit beschäftigen können. Ein paar Standardfunktionen in C. Zunächst mal brauchen Sie dieses Open. Open ist halt eine elementare Funktion, die direkt einem System Call zugeordnet ist. Also alles, was jetzt auf den folgenden Folien kommt, so viel ist es nicht mehr. Das sind alles Funktionen, die praktisch so ein Wrapper sind, damit Sie in C-Programmen das einfach nutzen können. Wenn Sie gleich sich die Übung angucken, sehen Sie in der ersten Aufgabe direkt, wie sowas umgesetzt wird. Also wie tatsächlich dann in Assembler-Code daraus ein System Call gemacht wird. Sie müssen nicht in der Lage sein, in Assembler hier irgendwas zu programmieren oder so. Das ist nur, damit Sie mal sehen, was dann wirklich passiert in einem System. Jedenfalls Open nimmt halt ein paar Argumente, im Wesentlichen den Dateinamen und eine Variable, die die Flex enthält. Und Sie sehen hier, es gibt so eine Konstante. Ja, es ist nicht wirklich eine konstante Variable, sondern es ist etwas, was mit so einem Define erzeugt wurde. Kennen Sie diese Define-Anweisungen vom C-Präprozessor? Das ist keine echte Variablendeklaration, sondern ein C-Compiler verwendet einen Präprozessor, der praktisch vor dem eigentlichen Kompilieren nach bestimmten Makros, kann man auch dazu sagen, nach Makros sucht und die schon mal ersetzt. Das heißt, Sie haben irgendwo definiert, dass O, read-only, dass das meinetwegen 8 ist, ja? Also irgendeine Zahl. Und das führt dann einfach dazu, dass aus diesem Aufruf tatsächlich ein Open Temp Dateitext, 8 gemacht wird. Ja, ist einfach nur, das sind so Bezeichner, damit man sich nicht die numerischen Werte merken muss. Aber effektiv wird es zu einem Aufruf mit diesem Argument. Und das ist halt prinzipiell ein bisschen lästiger als das, was diese F-Open-Funktion macht, wo man einfach ein R für Read reinschreiben kann. Und als Rückgabewert kriegen Sie dieses FD hier, FD wie File Descriptor. Das ist eine innerhalb des Prozesses eindeutige Nummer, die Ihnen sagt, welche Nummer der Datei das praktisch ist. Ein paar Nummern sind vordefiniert. Wenn Sie im Prozess starten, dann sind File Descriptoren 0, 1 und 2 auf Unix-Systemen eingerichtet. Die beziehen sich auf Standard-Eingabe, Standard-Ausgabe und Standard-Fehler-Ausgabe. Ja, das heißt, wenn Sie zum Beispiel was auf die Konsole schreiben wollen, dann können Sie mit dem Befehl write, der auf der nächsten oder übernächsten Folie kommt, können Sie einfach die 1 für Standardausgabe da reinschreiben und dann landet das eben auf der Konsole. Okay, und wichtig ist, dass man sich dieses FD merkt, weil man das für alle anderen Geschichten dann braucht. Wenn Sie jetzt aus einer geöffneten Datei was lesen wollen, dann benutzen Sie die Read-Funktion und dann sehen Sie hier als erstes Argument hat die dieses FD, also wieder den File-Descriptor. Dann muss ein Puffer angegeben werden, also ein Zeiger auf den Speicherbereich, wo die Daten drin landen sollen und die Anzahl der Bytes, die Sie lesen wollen. Und der Rückgabewert ist auch wieder die Anzahl der Bytes. Ja, das heißt, es sieht auf den ersten Blick aus, als ob das irgendwie redundant wäre, wenn ich sage, gib mir 20 Bytes, dass die Funktion nochmal sagt, du hast auch 20 gekriegt. Aber das funktioniert halt auch, wenn die Datei schon fast zu Ende ist und nur noch 10 Bytes drin sind. Dann können Sie trotzdem sagen, ich will 20 Bytes lesen, das verursacht keinen Fehler, sondern Sie kriegen dann halt nur 10. Aber über den Rückgabewert sehen Sie, dass es nur 10 waren. Ja, können also darüber feststellen, dass Sie nicht wirklich 20 gelesen haben. Und wenn Sie schon ganz am Ende angekommen sind, dann können Sie auch einfach eine Null zurückkriegen und haben überhaupt keine Bytes gelesen. Und Ja, hier unten sehen Sie einfach ein kleines Beispiel, mit dem man eine Datei einmal öffnet und dann was aus der Datei rausliest. Wenn Sie jetzt in eine Datei reinschreiben wollen, achso, hier ist erst noch ein Beispiel. Oben sehen Sie einen ganzen Haufen Include-Statements mit diesen Include-Aufrufen. Ich glaube, das hatten wir schon. Ne? Da werden so ein paar Standard-Header-Dateien eingebunden. Die müssen Sie einfach angeben, unter anderem damit bestimmte von diesen ja, Konstanten schon bekannt sind. Also zum Beispiel dieses O-Read-Only, das steckt in einer von diesen Header-Dateien, wenn Sie die nicht alle drin haben. Es kann sein, dass für dieses Programm jetzt nicht alle 5 gebraucht werden. Ja? Das macht aber nichts, wenn Sie eine zu viel drin haben. Dann haben Sie halt eine mehr. Und das ist jetzt ein kleines Programm, was in einer Schleife einfach versucht, eine Datei komplett auszulesen und den Inhalt auszugeben auf die Konsole. Wenn Sie das übersetzen würden, dann würde es Ihnen diese Datei etc/fstab, da steckt die Auflistung der eingebundenen Dateisysteme oder Datenträger steckt da drin, das würde es Ihnen einfach ausgeben. Ja, und wichtig ist halt immer wieder, dass dieser File-Descriptor halt für alles gebraucht wird, was Sie mit der Datei machen. Wenn Sie das Ganze jetzt in Java machen würden, dann würden Sie ja irgendwie ein File-Objekt irgendwie erzeugen. Ja, das würden Sie vielleicht dann F nennen und dann haben Sie sowas wie F.read, F.write und F.close. Das heißt, da schreiben Sie immer das Objekt vorne hin und benutzen eine Methode. Und in C gibt es eben keine Objekte und Methoden. Und deswegen müssen Sie immer bei einer Funktion als erstes Argument die Nummer, den Identifier ja, praktisch für Ihr Objekt verwenden. Okay, write funktioniert im Prinzip ähnlich wie read. Auch da, Moment. Ja, hier sollte eigentlich write stehen. Ich habe das doch gestern noch gesehen, dass das falsch ist und wollte es korrigieren. Write. So. Also ändern Sie das bitte auf den, wenn Sie den Folienausdruck mit haben, da steht read, ja, dass Sie da write. Ich meine, das ist eigentlich klar. Die Argumente sehen genauso aus wie bei read. Deswegen habe ich da nämlich den Fehler, weil ich das per Copy und Paste übernommen habe. Auch da wird wieder die Anzahl der geschriebenen Bytes zurückgegeben. Das ist jetzt noch ungewöhnlicher, dass da was anderes rauskommt als die Anzahl der übergebenen Bytes mit Count. Ja, das kann nur passieren, wenn der Datenträger voll ist. Also wenn Sie praktisch ans Limit ranschreiben und es passen noch 10 Bytes in die Datei rein und Sie schicken da 20 hin, dann kriegen Sie halt zurück, dass Sie nicht alle 20 schreiben konnten. Aber das ist praktisch ein Fehler. Und hier kann man jetzt mal sehen, wie diese ganzen Dinger sich auch kombinieren lassen. Also bei dem Open gab es ja 2 weitere Argumente noch hinter dem Dateinamen. Und Sie sehen hier ein erstes, das ist dieses OCreatePipeOWriteOnly. Das sagt praktisch, Datei soll neu erzeugt werden, Datei soll nur zum Schreiben geöffnet werden. Dann können Sie nicht lesen aus der Datei. Sie können die auch read-write öffnen, dann können Sie lesen und schreiben in der Datei. Ja. Und was hier gemacht wird, ist mit diesem Pipe-Zeichen, das ist praktisch ein Oder, werden die Sachen einfach kombiniert. Das sind beides Bitmasken letzten Endes. Ja. Das OCreate wird, wenn Sie das als Bitstring angucken, irgendwas sein, was an einer Stelle eine 1 hat und ansonsten überall Nullen. Und dieses O-Write-Only ist auch so ein Ding, hat an einer anderen Stelle eine 1. Wenn Sie das mit diesem Oder kombinieren, dann kommt halt was raus, was an 2 Stellen eine 1 hat. Und womit dann klar ist, sowohl das Bit für erzeugen, als auch das Bit für nur zum Schreiben geöffnet, die sind dann beide vorhanden. Ja. Und das andere, was macht das hier nochmal? IR-User, SIV-User. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ich glaube, das stellt ein, mit welchen Rechten die neue Datei erzeugt wird. Das müsste sowas sein, wie dass der Dateibesitzer Leserechte an der Datei haben soll und der auch wieder User, der Besitzer Schreibrechte an der Datei haben soll. Wenn da eine falsche Kombination steht, dann kann es sein, dass Sie eine Datei erzeugen, die zwar Ihnen gehört, aber in die Sie nicht reinschreiben können, weil halt die Rechte noch nicht passen. Und das ist auch wieder was. Wenn man nicht dieses Open verwendet, sondern ein F-Open oder ein F-Create, dann sind die Sachen alle schon irgendwie sinnvoll vordefiniert. Weil normal, wenn ich eine Datei erzeuge, dann will ich Schreib- und Leserechte dafür haben. Und das F-Create, wenn Sie da keine speziellen Argumente angeben, erzeugt die halt so, dass Sie normal damit arbeiten können. Und dem Open muss man es von Hand angeben. Gut, am Ende soll eine Datei auch immer geschlossen werden. In der Regel eigentlich direkt, wenn man fertig mit ihrer Benutzung ist. Ansonsten wird sie vom System aber auch geschlossen, sobald das Hauptprogramm mit Exit beendet wird. Also es gibt keine Dateien, die über das Ende eines Prozesses hinaus offen bleiben können. Gut, wir nähern uns dem Ende. Close habe ich gerade schon gesagt, Dateien schließen. Exit hatten wir schon, ja, damit kommen sie aus dem Programm raus. Exit hat keinen Rückgabewert, weil nach Exit gibt es keinen Prozess mehr, also der ist dann weg. Sie können Exit ein Argument halt mitgeben, aber das haben wir auch schon gesehen. Das ist dann der Rückgabewert, der von dem Vaterprozess, wenn er will, ausgelesen werden kann. Und das letzte Fork, das hatten wir auch schon gesehen, hier nochmal die Info, wo 0 und wo die ID des Sohnprozesses wiedergegeben wird. Dann nochmal exec. Ich hatte Ihnen, glaube ich, nur einen einzigen Beispiel-exec-Aufruf mal gezeigt. Hier sind jetzt noch mal mehrere Varianten von diesem exec aufgelistet. Da hatte ich Ihnen gesagt, das exec ist eine ganze Familie von exec. Aufrufen. Die dienen alle dazu, in den bestehenden Prozessen Programmen nachzuladen, was dann stattdessen in diesem Prozess läuft. Und diese verschiedenen execs, die unterscheiden sich nur darin, wie die Argumente übergeben werden. Und hier unten sieht man mal ein Beispiel zwei Beispiele, execl und execlp. Das mit dem zusätzlichen p, das p steht für Pfad oder Path, und das hat nur den zusätzlichen Nutzen. Wenn Sie das obere angucken, das execl, da sehen Sie, der Name oder der Pfad von dem Programm ist vollständig angegeben. Also User bin VI ist halt genau der Ort, wo der Editor liegt. Und wenn Sie execlp machen, dann können Sie einfach VI da reinschreiben und dann sucht das System in den Standardverzeichnissen, die über die Pfadvariable definiert sind, auch in der Reihenfolge, wie es in der Pfadvariable steht, sucht es in allen ausführbaren Ordnern praktisch, ob irgendwo ein VI drin ist. Und wenn Sie das vertauschen, also dass Sie zum Beispiel das VI in das execl reinschreiben würden, hier oben, das würde nur funktionieren, wenn im aktuellen Arbeitsverzeichnis ein VI wäre. Ja, weil er guckt dann, wenn kein absoluter Pfad gegeben ist, wird es als relativer Pfad interpretiert, dann guckt er im aktuellen Verzeichnis. Aber in der Regel stehen Sie nicht in User Bin, wenn Sie irgendwelche Programme starten, sondern halt irgendwo, und dann haben Sie das Ding nicht. Ja, also das ist einfach zu unterscheiden, und genauso gibt es dann statt diesen L-Aufrufen gibt es auch noch welche ohne L, sondern mit V, und V ist, glaube ich, Vektor und L ist Liste oder sowas, und die Idee ist, bei den execls, da werden die Argumente alle einzeln angegeben. Also wenn Sie 5 Argumente für Ihr Programmstart haben, dann schreiben Sie die separat als Argumente in diesen execl-Aufruf rein. Und am Ende ein Nullpointer als letztes Argument, um zu sagen, hier ist Schluss. Und wenn Sie die execvs benutzen, dann haben Sie halt ein Array, wo Ihre Argumente drinstehen, und dann geben Sie nur einen Pointer, das ist dieser char const argv, geben Sie nur einen einzigen Pointer auf dieses Array. Ja, das ist Geschmackssache, was man benutzen will. Ein Array müssen Sie halt erst konstruieren. Andererseits haben Sie es vielleicht schon, dann ist es leichter, den Pointer auf das Array mitzugeben und einen von den execvs zu benutzen. Aber das. Ja, weil Sie können nicht fragen, wie groß ein Array ist. Okay, und hier nochmal die Übersicht über die Header-Dateien, die man einbinden sollte und warum. Also für zwei von denen habe ich hier mal angegeben, dass da diese Bezeichner halt drin sind, die man benutzen kann. Und ja, damit entlasse ich Sie dann in die Übung.